Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn und Retter Jesus Christus. Der Predigtext für heute steht im Brief des Apostels Paulus an die Galater, dem 5. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Da schreibt der Apostel: Christus hat uns befreit, damit wir endgültig frei sind. Bleibt also standhaft und unterwerft euch nicht wieder dem Joch der Sklaverei. Ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ich sage es noch einmal mit allem Nachdruck, jedem, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Ihr habt dann mit Christus nichts mehr zu tun. Jeder, der durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten will, hat damit die Gnade verspielt. Wir aber dürfen durch den Geist Gottes hoffen, aufgrund des Glaubens vor Gott als gerecht zu gelten. Denn wenn wir zu Christus Jesus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Herr Jesus, du bist das Fundament, auf dem wir stehen. Befreie uns von allem, das neben dir auch noch wichtig sein will. Amen. Gut, die erste Frage, die sich aus dem Text ergibt, können wir ganz schnell klären. Ist jemand gerade am Überlegen, ob du dich beschneiden lassen möchtest? Mal von den Herren, Gendergerechtigkeit hin oder her, da geht es um die Anatomie. Na, okay. Dann lasse ich die Schere wieder. Also, falls du es nur überlegst, gehst dann zum Dr. Martin. Ich borge ihm die Schere, das ist eine japanische Pflanzenschere, ganz scharf. Ja, der macht. Okay. Na, es geht um mehr. Es geht um Grundsätzliches. Es geht um zwei entscheidende Fragen für Christenmenschen. Erste Frage: Was darfst du als Christ oder Christin? Hast du gewusst, dass es ein Verfahren gibt, wie du jede christliche Gruppe, Gemeinde, Hauskreis, Jugendkreis, wurscht, ja, jede zur schlagartigen Selbstauflösung bringen kannst? So, dass er sie restlos zerstreiten und nichts mehr miteinander reden, na, bis sie einander vergeben haben. Das machen Christenmenschen so. Du machst Folgendes. Du versammelst diese Gruppe in einem Raum, so zum Beispiel hier, wartest, bis sie alle so richtig gut verstehen und ganz furchtbar lieb haben. Dann machst du die Tür von außen auf und rufst eine Frage in den Raum hinein. Was darf ein Christ? Dann machst du dazu, den Rest erledigen die selber. Dem einen oder anderen ist vielleicht Gernot Kunzelmann noch ein Begriff, der frühere Leiter vom Tauernhof in Schladming. Der hat mir folgende Geschichte erzählt. Er war, das muss in den 1960er oder 70er Jahren gewesen sein, er war in Holland bei sehr, sehr frommen reformierten Christen zu Gast und die sitzen da in der Runde, ich nehme an, es war eine Bibelrunde, und jeder von diesen gestandenen, frommen Brüdern hat so eine dicke Zigarre im Mundwinkel, das gehört sich dort offensichtlich so. Und so im Verlauf des Gespräches sagt Gerner Kunzelmann, ja, er ist Österreicher, hin und wieder am Abend trinkt er mit seiner Frau gerne ein entspanntes Glas Wein. Daraufhin nehmen die gestandenen, frommen, reformierten holländischen Brüder ihre Zigarren aus dem Mundwinkel, schauen ihm seelsorgerlich an und sagen, wir werden für dich beten. Zigarre zurück. In Österreich, zumindest in manchen frommen Kreisen, war es genau umgekehrt. Du darfst hin wieder ein Viertel trinken oder ein Bierchi, aber rauchen? Nah. Okay, was darf ein Christ? Was darf ein Christin? Es kommt darauf an, in welchen Kreisen du dich bewegst. Ob die mehr fromm sind oder mehr fortschrittlich sozial engagiert. Wofür wirst du schief angeschaut? Wenn du Billigfleisch beim Hof oder beim Lidl kaufst, so aus dieser widerwärtigen Massentierhaltung. Wenn du mit dem Flugzeug auf Urlaub fliegst und die Atmosphäre versaust. oder im Auto minutenlang am Stand Motor rennen lässt, versaut genauso die Atmosphäre. Wenn du Freunde hast bei der KPÖ oder in der rechten Szene, bei den Verschwörungstheoretikern, bei den Impfgegnern, wirst schief angeschaut, wenn du dich impfen lässt, weil hast du nicht genug Glauben, oder wenn du dich nicht impfen lässt, wenn du schwule oder lesbische Freunde, Freundinnen hast, such dir was aus. Ich gebe euch jetzt 10 Sekunden Stille, da kannst du selber noch was überlegen, wofür du in christlichen Kreisen schief angeschaut werden könntest oder wofür du selber den einen oder die andere vielleicht schief anschauen würdest. 10 Sekunden. So, das war es ungefähr. Meine Petra und ich, da hinten sitzt sie, wir haben zu Hause ein Regal mit DVDs und Blu-rays, da stehen inzwischen um die 1000 Scheiben, hat sich über viele, viele Jahre angesammelt. Muss ich mich dafür entschuldigen, dass ich so viele Filme habe? Darf ich das? Und das sind nicht alles christliche Filme oder Serien. Also wenn ihr wusstet, was da alles in unserem DVD-Regal steht. So, nochmal 4 Sekunden. Ganz ehrlich, wer hat an Pornos denkt? Nein, muss ich nicht melden. Okay, es sind keine dabei. Das war so mein persönliches No-Go. Mag ich nicht, brauche ich nicht. Aber dürfen die haben und anschauen? Darf ich das? Ich meine, was ich mag, ist was anderes. Was ich mag, ist Action. Ja. In einem Film, der mir gefällt, da muss anständig geschossen und gestorben werden. Gerne auch mit Phaserkanonen und Photonentorpedos. Alternativ gemetzelt mit Äxten und Schwertern. Aber am Schluss müssen die Guten gewinnen. Das ist mir wichtig. Darf ich solche Filme haben? Darf ich die anschauen als Christ? Ich meine, klar, so gut wie jeder und jede kennt diese Stelle aus dem 1. Korintherbrief, wo es heißt, ich darf alles. In der Lutherbibel, alles ist mir erlaubt, so haben es die Geeichten im Ohr. Und die Schriftgelehrten haken dann sofort ein, ja schon, da steht, alles ist mir erlaubt, aber es geht ja auch weiter. Das heißt doch nicht, dass auch alles gut für euch ist. War sie. Stimmt schon. Aber da steht eben nur, dass nicht alles gut für dich ist. Da steht nicht, dass du das nicht darfst. Du darfst, wenn du blöd genug bist. Ja? Und das darf sich jetzt jede und jeder aussuchen, wovon ich rede. Du weißt selber, welche Dinge ich meinen könnte, die nicht gut für dich sind und du willst es trotzdem. Wird nicht für alle das Gleiche sein, aber klar, es gibt Dinge, die sind nicht gut für dich, die werden dir schaden, aber du darfst sie als Christ, als Christin. Wie gesagt, wenn du blöd genug bist und wenn es dir egal genug ist, wie es deinem Herrn damit geht. Weißt du, jedes Mal, wenn du was tust, wenn du was sagst, wenn du was denkst, dass Gott nicht recht ist und du weißt es, dass es ihm nicht recht ist. Das ist jedes Mal, wie wenn du ausholst und haust dem Mann am Kreuz eine Watschen rein. Das ist jedes Mal wie ein weiterer Hammerschlag auf die Nägel durch seine Hände und seine Füße. Ist mir egal, dass du dafür hast sterben müssen, ich will das. Du darfst das, wenn du das willst. Es geht nicht ums Dürfen. Es geht darum, wer dir Jesus ist. Ob du ihm das auch tun willst. Ob du wirklich willst, dass er da dabei zuschauen muss. Was darfst du? Was darf ein Christ? Was darf eine Christin? Antwort: alles. Buchstäblich alles. Es gibt nichts, was dich von Jesus trennen kann, wenn du mal zu ihm gehörst. Außer wenn du von ihm getrennt sein willst, aber das ist ein anderes Thema. Du darfst alles. Schauen wir uns die zweite Seite an. Was musst du? Gibt es Dinge, die du musst als Christin, als Christ? Jedes Jahr im Frühjahr enttäusche ich eine Gruppe von Menschen. Bis auf letztes Jahr, das ist pandemiebedingt nicht gegangen. Heuer war es erst im Sommer, auch pandemiebedingt. Aber es ist mir gelungen, sie waren enttäuscht. Jedes Jahr im Frühjahr halte ich einen Glaubensgrundkurs. Der ist gedacht für Menschen, die so richtig kirchenferne sind, ganz, ganz selten dabei. Meistens sind es Leute, die nicht zum harten Kern von der Gemeinde gehören, aber sich doch dazuzählen, irgendwo mit der Gemeinde in Berührung kommen. Öfter mal sind Konfirmandeneltern dabei, die ihre Konfis begleiten und sagen, vielleicht sollte ich mich mit dem Thema auch wieder mal auseinandersetzen. Wir nennen das ein Seminar für Neu-, Quer- und Wiedereinsteiger. Und da fällt mir auf, ich sollte auf der nächsten Einladung die Einsteigerinnen dazu nehmen, aber das nur nebenbei. Der Kurs hat 6 Abende. Am ersten Abend diskutieren wir, wie kommt ein denkender Mensch überhaupt auf die Idee, dass es sowas wie Gott geben könnte. Voll spannend. Das vertiefen wir dann über die nächsten. Und am letzten, am sechsten Abend geht es um die Frage, was das ist, ein Christ, eine Christin, und wie man das wird, wenn man das will. Und so gut wie jedes Jahr kommt an diesem sechsten Abend der Einwand, das kann doch nicht alles sein. So einfach kann es ja doch nicht sein. Du sagst Jesus, dass du ihm gehören willst, und du meinst das ernst, eh klar. Und das ist es. Das kann doch nicht alles sein. Kann jetzt so einfach sein. Und das ist für manche tatsächlich eine Enttäuschung. Am im wörtlichen Sinn Enttäuschung. Du hast dich bisher getäuscht und jetzt täuschst du dich nicht mehr. Ist ja was Gutes. Und fallweise für den einen oder die andere auch eine Enttäuschung im klassischen Sinn, ja, wenn das so einfach ist, wenn ich nichts Großartiges leisten muss, dann kann ich mir nachher auch nichts drauf einbilden. Dann kann ich gar nicht stolz drauf sein, dass ich das geschafft habe. Dann kann ich auch nicht besser sein oder mir wenigstens besser vorkommen wie die anderen, diese Schwachonis, die das nicht hinkriegen. Nein, kannst du nicht. Es ist so einfach. Wenn du zu Jesus gehören willst und du sagst ihm das, der kapiert es. Der kriegt es mit. Und du musst es auch nicht richtig sagen, so mit der korrekten kirchlichen Zauberformel. Der versteht dich, wenn du es auch so meinst. Und sonst musst du nichts. Egal, was sie da sagen. Ja, du musst aber schon auch. Nein, du musst nicht. Egal was. Musst du jeden Sonntag im Gottesdienst sein? Gut, das ist in unseren Kreisen eh kein Thema mehr. Natürlich musst du nicht. Nehmen wir nur das letzte halbe Jahr. Wer war das letzte halbe Jahr, also seit Ende April, wirklich jeden Sonntag im Gottesdienst? Ich auch nicht. Gut, das habt ihr schon drauf, dass das nicht müsst. Ich habe nur manchmal den Verdacht, das hat weniger mit unserer christlichen Freiheit zu tun, als mit Faulheit und Bequemlichkeit. Ich kann das auch schon immer hören, wenn mir Leute sagen, ja, ich gehe nicht bloß aus Gewohnheit in die Kirche, ich gehe dann, wenn es mein Bedürfnis ist. Hey, meine Kirche ist kein Bedürfnisanstalt. Und außerdem, nur mal zum Nachdenken, Jesus war jede Woche im Gottesdienst. Aus Gewohnheit, sagt die Bibel ausdrücklich, kannst nachlesen, denk einmal drüber nach. Aber müssen, na müssen tust du nicht. Klar. Musst du jeden Tag deine stille Zeit halten? In der Bibel lesen und beten mindestens eine Viertelstunde lang, so wie ich es in meiner Jugend gelernt, das gehört einfach. Musst du das? Musst du natürlich nicht. Du kannst mit Jesus leben, ohne dass du ein einziges Wort mit ihm redest oder auf ein einziges Wort von ihm hörst. Das geht. Du kannst auch mit deiner Frau oder deinem Mann leben und den ganzen langen Tag kein einziges Wort mit ihr oder mit ihm reden oder wer jetzt sonst der liebste und wichtigste Mensch in deinem Leben ist. Man sagt vielleicht was über eure Beziehung. Und es war mir zu fragen, wie es ich, wie es ihm dabei geht. Aber nein, müssen tust du nicht. Und du musst auch nicht in der Bibel lesen und beten und Zeit mit Jesus verbringen. Musst du, ein Thema geht noch. Da steige ich jetzt vielleicht in das eine oder andere Fettnäpfchen. Ich kann mir das leisten, ich bin nicht von da. Und wenn es mich nachher steinigen wollt, müsst ihr entweder ziemlich schnell sein oder weit werfen, bis Linz. Also. Musst du getauft sein? Musst du richtig getauft sein? Da geht ja unter Christenmenschen alles Mögliche ab bei dem Thema. Es gibt Gemeinden, es gibt Kirchen, da kannst du nur dazugehören, wenn du als erwachsener, entscheidungsfähiger Mensch getauft wirst, sogar wenn du schon als Kind getauft worden bist. Und es gibt Kirchen, da bist du automatisch ausgeschlossen, wenn du dich als erwachsener, entscheidungsfähiger Mensch taufen lässt, obwohl du schon als Kind getauft worden bist. Aber getauft musst sein, und zwar richtig. Bei uns nicht wirklich anders. Schau mal nach im Gesangbuch. Unter Nummer 791 findest du die Gebrauchsanweisung zur Nottaufe. Also, wenn ein ungetaufter Mensch in Lebensgefahr ist und kein Pfarrer weit und breit, dann darfst du auch, dann sollst du sogar die taufen, weil es ja gar nicht geht, dass einer ungetauft stirbt. Hauptsache getauft, egal wie. Und auch darüber kannst du streiten. 791 für die, die gerade nachblättern. Christen trennen, Kirchen spalten sich über die Frage nach der richtigen Taufe. Und es geht beiden Seiten um die Frage, was du musst, was sein muss. Die Idee war, dass die Taufe Christinnen und Christen miteinander verbindet, und zwar alle. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe, sagt die Bibel. Das war die Idee, und die Christen, jetzt legt sie drüber, auch irgendwie schräg. Ist sich da nicht viel Unterschied zu der Frage, über die Gemeinden in Galatien sie so zerlegt haben, dass Paulus eine extra hat schreiben müssen. Bei einer war es die Beschneidung, heute ist die Taufe nicht viel Unterschied. Die Beschneidung war das Zeichen für den alten Bund Gottes mit seinem Volk, die Taufe ist das Zeichen für den neuen Bund. Wir werden die Frage nach Kinder- oder Erwachsenentaufe vermutlich heute nicht bindend für die gesamte Christenheit lösen. Leider. Aber vielleicht siehst du an dem Thema, wie zerstörerisch das ist, wenn neben Jesus noch was wichtig ist. Vielleicht wichtiger gar als er. Wenn du meinst, du musst dieses oder jenes, außer Jesus liebhaben und ihm vertrauen. Verstehe mich recht, es spricht nichts dagegen, wenn du dieses tust und jenes lässt, weil du weißt, das eine gefällt Jesus, macht ihm Freude und das andere ist ihm zuwider. Nichts dagegen, ganze Menge dafür. Was immer du tust oder lässt, das Liebe zu Jesus, nur zu, mehr davon. Aber nicht, wenn du das zähneknirschend machst, weil es halt sein muss. Was vor Gott zählt, ist weder was du tust, noch was du nicht tust. Weder was du darfst, noch was du musst. Vor Gott zählt es, wer dir Jesus ist. Paulus ist da unerbittlich. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen. Ihr seid dann verpflichtet, das ganze Gesetz einzuhalten. Wenn du mit dem alten Bund anfängst, dann gilt er ganz. Entweder Jesus oder das ganze Klumpert mit müssen und dürfen. Beides zusammen geht nicht. Wisst ihr, warum das Alte und das Neue Testament Testament heißen? Die Römer sind schuld, die haben das Botschaft übersetzt. Im Griechischen steht da nämlich gar nicht Testament. Im Griechischen steht da ein Wort aus der Juristensprache, und dieses Wort bezeichnet eine Abmachung, einen Vertrag, in der Bibel heißt einen Bund, wenn sich zwei Seiten was miteinander ausmachen. Und dieses griechische Wort, Diatheke, müsst ihr euch nicht merken, ja, das steht für eine ganz bestimmte Art von Vertrag. Ich mache es an zwei Beispielen. Wenn du ein Auto kaufst, vor allem bei Gebrauchtwagen, dann kannst du handeln. Sollst du sogar, weil sonst zahlst du zu viel. Ja? Wenn du mich fragst, also auf einem Gebrauchtwagen steht meistens der Preistafel drauf. Und das Erste, was du den Gebrauchtwagenhändler fragst, okay, und was kostet er wirklich? Dann sagt er, was er sich vorstellt. Du sagst, was du dir vorstellst. Und ihr einigt sich irgendwo dazwischen. Übrigens ein Tipp für die Praxis. Es gibt zwei Fragen, die du darfst erst stellen, wenn der Preis festgelegt ist. Erstens, aber da sind schon Winterräder dabei. Nicht vorher fragen, sonst rechnen das dazu. Zweitens, und was kriege ich für meinen Alten? Da geht es um den Wagen, meine Damen, ja. Und das darfst alles erst fragen, wenn der Preis fest ist. Okay. Klar, beim Auto kaufen kann man handeln. Probier das einmal beim Hofer. Oder probier es nicht, du weißt eh, was rauskommt. Ja. Beim Hofer steht der Preis drauf und der Güt. Nimm das Zeug oder lass es sein. Leute, das ist eine Diatheke. Diese Abmachung, dieser Vertrag, den kannst du nur annehmen oder sein lassen, aber du kannst nicht handeln. Die Römer haben das dann übersetzt mit Testamentum im Lateinischen. Deswegen steht bei uns dann Testament. Und dieses Wort verwendet die Bibel, wenn sie davon redet, dass Gott mit den Menschen einen Bund schließt. Nimm's oder lass sein. Ganz oder gar nicht. So hat es Gott damals, 1440 vor Christus, am Sinai mit seinem Volk gemacht. Er hat ihnen den Bund vorgelegt. So schaut es aus, wenn ihr mein Volk seid. Und dann hat er gefragt, wollt ihr so mein Volk sein? Ihr wisst, was ich mir vorstelle. Ihr wisst, was heißt. Ihr wisst, wie sich das auswirkt, wenn ihr euch an diese Abmachung haltet. Und ihr wisst ja, was für Folgen hat, wenn ihr es brecht. Wollt ihr das? In diesem alten Bund ist es darum gegangen, dass du Regeln einhältst. Gute Regeln, sinnvolle Regeln, keine Frage. Unsere Welt würde viel besser ausschauen, wenn sich die Menschen an diese Regeln hielte. Aber eben Regeln. Und wenn du dich nicht daran hältst, hat das Folgen. Der neue Bund schaut ganz anders aus. Im neuen Bund gilt, Jesus hat schon alles getan, damit du zu Gott gehörst. Alles. Ohne Einschränkung. Am Kreuz hat Jesus gesagt, es ist alles vollbracht. Und er hat kein Außer dazu geflüstert. Alles. Glaubst du an das? Und wenn du das glaubst, dann bist du im neuen Bund dabei. Ohne alles müssen, ohne alles nicht dürfen. Und wenn du meinst, aber dieses muss ich schon und jenes darf ich aber trotzdem nicht, dann heißt es, du glaubst ihm nicht. Du glaubst ihm nicht, dass alles schon vollbracht ist. Gesetzlichkeit ist Unglaube. Dann glaubst du eben nicht, dass du einzig aus Gnade gerettet wirst. Dass du einzig durch den Glauben Gott recht bist, wenn wir schon Reformationstag haben. Dann bist du im alten Bund. Und dann sagt Paulus, dann gelten für dich aber auch alle Regeln. Du kannst dann nicht aussuchen, was du müssen und was du dürfen möchtest. Im neuen Bund gilt, Jesus hat schon alles getan, damit du zu Gott gehörst. Das ist das, was Martin Luther die Freiheit eines Christenmenschen genannt hat. Seid jetzt erleichtert, dass Luther endlich vorbeikommt, ist ja Reformationstag. Ne? Ich weiß noch, nach einem meiner allerersten Reformationsgottesdienste, ganz frisch fangt der Pfarrer, habe ich die vernichtende Kritik bekommen, er hat kein Wort über Luther gesagt. Es geht gar nicht. Genauso wie ein Reformationsgottesdienst ohne eine feste Burg nicht geht. Ich habe mir bei der Liste von den Liedern schon die ärgsten Sorgen gemacht, aber danke, dass du das wenigstens als Eingang gespielt hast. Nein, sie kann nichts dafür. Ich habe gesagt, die Liederliste ist völlig in Ordnung, so machen wir es. Also, ich finde es immer noch. Reformationstag ohne eine feste Burg geht. und Reformationstag ohne Martin Luther geht. Auch, ich halte es übrigens für gut lutherisch, wenn wir am Reformationstag nicht über Luther reden, sondern über den Luther reden wollte. Also Jesus. Vor Gott zählt nicht, wer dir Luther ist, vor Gott zählt nicht, was dir die Kirche ist, vor Gott zählt, wer dir Jesus ist. Dein Herr, der alles für dich getan hat, alles für dich gegeben hat, dein Herr, für den du alles tun würdest, aus Liebe und Dankbarkeit. Das ist die Freiheit eines Christenmenschen. Du musst nichts tun, damit du zu Jesus gehörst. Er hat schon alles getan. Und jetzt kann dich aber auch nichts und niemand mehr hindern, dass du mit ihm lebst, dass du für ihn lebst, ohne jeden Kompromiss. Das gehört auch zu dieser Freiheit. Da gibt es kein Müssen und kein Dürfen mehr. Da gilt nur noch, was will er? Wie mache ich ihm mit meinem Leben Freude? Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Amen.